Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute schauen wir bei Echtgeld TV mal wieder ins Depot und das tun wir zusammen in Berlin. Und wir haben uns, wenn ich es richtig durchgezählt habe, gerade 9 Werte vorgenommen, über die wir sprechen müssen, von bei denen in der letzten Zeit ein bisschen was passiert ist, wo du auf einer Hauptversammlung warst.
Und jetzt macht den Leuten nicht schon zu Anfang Angst.
Naja,
so viel wird's gar nicht.
Und wir haben uns vorgenommen, dass wir das total schnell machen und sind selber gespannt, wie lange es dauert. Oder ob wir am Ende dann 2 Teile draus machen. Das wissen wir jetzt noch nicht, aber wir wünschen euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß. Insbesondere mit dem Disclaimer, der jetzt kommt.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und man hat dieses Thema: Wenn einer eine Reise tut, dann hat er viel zu erzählen. Dann hatte ich in dem Jahr das Privileg, schon ein paar tolle Reisen zu machen. Christian hatte es in dem Jahr auch schon mit tollen Reisen zu tun, hat aber insbesondere unter dem Hauptversammlungsgesichtspunkt eine relativ kurze Reise angetreten oder eine relativ kurze Fahrt angetreten, aber zu einer nicht minder spannenden Gesellschaft. Du warst zu Gast bei der Deutschen Consum Read und du hast ein bisschen was zu erzählen.
Ja, hier in Berlin im Ludwig-Erhard-Haus. Und das ist ja die Situation, wo Rolf Elgeti uns Aktionären dann mal nicht entkommen kann. Also Anfragen von Echtgeld TV kann man ablehnen. Aber bei der Hauptversammlung muss man dann doch erscheinen als Aufsichtsrat, sofern man nicht aus privaten Gründen, in diesem Fall eine Trauerfeier, verhindert war. Will heißen, Rolf Elgeti war bei der Hauptversammlung nicht zugegen, dafür die anderen beiden Vorstände, Herr Helmut und Herr Groth, sowie der Aufsichtsrat. Und ja, eigentlich einer von den Aktionären, die gesprochen haben, sagte das auch, war das eigentlich schon so eine Art Trauerfeier. Denn um die Deutsche Consum Read steht's nicht gut. Ja, das operative Geschäft läuft so leidlich. Nach wie vor vermietet man Nahversorgungszentren. Man macht einen Funds from Operations dieses Jahr zwischen 27 und 30 Millionen Euro. Aber so richtig viel Zeit für das operative Geschäft hat man nicht. Erkennt man auch daran. Leerstand 11%, der ist auch nicht gesunken. Das ist zu viel, auch wenn man es vergleicht mit Defarma, mit Matthias Schrade. Aber man ist halt sehr mit sich selbst beschäftigt. Vor allem mit 3 finanziellen Themen. Nämlich erstens der REIT-Status, zweitens die Refinanzierung der fällig werdenden Anleihen und drittens die Beitreibung der Forderung gegen Obotritia, was nichts anderes ist als die Gesellschaft von Herrn Elgeti, der ja früher CEO war und dann nahtlos in den Aufsichtsrat gewechselt ist.
Das klingt alles richtig schlecht, um es mal nicht drastischer zu formulieren. Alles, was ich da höre, ist im Grunde genommen, er ist nicht da, gut, also nicht gut, aber wir wissen nicht, ob da in der Tat ein solches Ereignis dahinter lag. Dennoch sind Wandelanleihen 2 an der Zahl abzulösen, beziehungsweise eine wurde jetzt, glaube ich, abgelöst.
Es sind auch Corporate Bonds abzulösen. Also insgesamt sind da innerhalb der nächsten 12 Monate rund 180 Millionen Euro zu refinanzieren. Manches wurde auch schon prolongiert und man ist dort weiterhin in Gesprächen. Aber das ist eine ziemliche Hängepartie. Man möchte das ja am liebsten ablösen. Dann über klassische Immobilienfinanzierung, also aus dieser Kapitalmarktfinanzierung, möchte man raus. Allerdings, das, was bei der Deutschen Consum so vor sich geht, gerade mit Blick auf Governance, Bad Governance, ist natürlich etwas, was Banken, Volksbanken, Sparkassen, regionale Primärbanken als Geschäftsgebaren einfach abschreckt.
Die gute Nachricht könnte ja sein, dass es offensichtlich eine neue Wandelanleihe gibt. Aber wenn man sich dann die Konditionen so ein bisschen vergegenwärtigt und der Weg, wie diese Anleihe dann offenbar gezeichnet wurde, dann zieht sich die Stirn schon wieder in Falten und meine Stirnfalte die wird ein bisschen tiefer.
Man kann sagen, dass die Deutsche Consum REIT nach wie vor in der Lage ist, sich Finanzierungen zu beschaffen, allerdings zu einem immens hohen Preis. Man hat bei zwei namentlich nicht genannten Gesellschaftern insgesamt 10 Millionen Euro aufgenommen über eine Wandelanleihe, die eben nicht nur diese Wandlungsoption beinhaltet, sondern auch einen Fixcoupon. Und dieser Fixcoupon liegt bei 12% PA. Und da weiß man eigentlich alles. Da sind wir hier im Bereich High Yield oder
Mega-Junk.
Also das erhebliches ja. Risiko. Und besonders misslich an der Situation ist, dass man ja selbst Forderungen, wie erwähnt, gegen die Obotritia von Herrn Elgeti hat. Insgesamt sind da rund 60 Millionen ausständig. Und dort bekommt man, wie das so Usus ist, Verzugszinsen. Allerdings belaufen sich diese Verzugszinsen lediglich auf 8,24%. Das heißt, man selber bekommt 8,24%, muss sich aber Kohle für 12% plus Wandlungsoption pumpen am Markt. Und das ist eines von vielen Beispielen, was bei diesem Unternehmen schiefläuft und wo wir auch feststellen, wie schlechte Governance ein eigentlich ja sehr defensives, gutes Geschäftsmodell in eine sehr missliche Lage bringen kann.
Ja, genau. Dann bei irgendwann wird Geld eben aufgebraucht.
Ja, und das ist auch etwas, was mich ja letztes Jahr, ich habe das ja auch hier erzählt, bei der letztjährigen Hauptversammlung wirklich sehr geärgert hat, dass Herr Elgeti meinte, er müsse seinen direkten Wechsel vom Vorstandsvorsitz in den damals noch Aufsichtsratsvorsitz als Akt der guten Governance bezeichnen. Das ist eine Dreistigkeit sondergleichen. Und leider ist das Unternehmen halt an keiner Front wirklich weitergekommen. Seitdem ist ein bisschen was zurückgeflossen von Herrn Elgeti, aber das reicht nicht. Die Umfinanzierung dreut. Und klar, in einer solchen Situation kann man als Immobiliengesellschaft auch darüber nachdenken, mal was zu verkaufen. Und es sind ja auch Verkäufe getätigt worden zu einem ganz guten Preis. Aber das ist ein schwieriges Geschäft. Es ist ja hier nicht so wie bei einem Einzelhändler, der da 100.000 Nike und 100.000 Adidas-Schuhe rumliegen hat und ein bisschen Cashflow braucht und das jetzt einfach mal anonym über 10 Plattformen in den Markt gibt, sondern bei Immobilien, wenn du anfängst zu verkaufen, weiß ja dann jeder, aha, die Deutsche Consum verkauft und es spricht sich halt ja auch im Markt rum und es ist ja öffentlich, dass die Geld brauchen. Und
ja, aber das trotzdem gibt es ja im Portfolio die eine oder andere gute Möglichkeit in der Theorie und auf Basis dessen, was wir damals besprochen haben.
In der Theorie, aber du musst es auch am Markt erlösen und wenn dein Gegenüber genau weiß, naja, du brauchst das Geld, dann kannst du auch ein bisschen warten, dass du noch ein besseres Angebot machst und sie haben bis jetzt nichts verschleudert. Dafür haben sie sich halt diese sehr teure Anleihe besorgt.
Aber 12%, ja. Entschuldigung, 12, wenn du dich zu 12% refinanzierst, das ist doch kurz vor
Sowas machst du nur in einer Situation der Klemme.
Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie Hertha sich damals finanziert hat mit dieser einen Anleihe im letzten Jahr. Die war, glaube ich, dann, die mussten sie ja auch den Zinssatz erhöhen. Aber wenn eine Deutsche Consum REIT auf einem Zinsniveau von Hertha BSC angekommen ist, also da mache ich mir dann schon erhebliche Gedanken bei dem Investment in die Deutsche Consum.
Vermögen ist ja bei der Deutschen Consum da und ein Geschäftsmodell, aber es geht halt um die Liquidität, sprich um die Refinanzierung. Die müssen
gerade, wenn es so da ist und gerade wenn ein FFO auch da ist und gerade wenn Zuflüsse da ist, dann kann es doch eigentlich nicht sein, dass man sich in so eine Finanzierung reinkicken lässt.
Insbesondere gegenüber Gesellschaftern, ja, und auch Rolle des Aufsichtsrats äußerst kritisch. Klar, dass wir den Aufsichtsrat da auch nicht entlastet haben, genauso wenig wie wir Herrn Elgeti für die Vorstandszeit entlastet haben. Auch seitens anderer Aktionäre ist man jetzt momentan nicht bereit gewesen, denen zum Beispiel ein genehmigtes Kapital zu geben. Die wollten tatsächlich von der Möglichkeit des Zukunftsfinanzierungsgesetzes Gebrauch machen, dass man sich ein genehmigtes Kapital mit 20% Bezugsrechtsausschluss holen kann. Das ist etwas, das würde ich nicht mal bei einem Unternehmen machen, wo ich dem Management vertraue. Aber in einer solchen Situation ist es reichlich nonchalant oder um nicht zu sagen dreist. Insofern habe ich leider keine guten Erkenntnisse über die Deutsche Consum. Das ist weiterhin eine Hängepartie, auch was den REIT-Status angeht. Da hat sich nichts getan. Immerhin bilanziell hat man das jetzt insoweit bereinigt, dass man jetzt als Immobiliengesellschaft bilanziert. Die Risiken aus dieser Auseinandersetzung
mit drin
Finanzamt, Potsamt, die sind drin. Aber naja, das ist halt auch nur noch etwas, was obendrauf kommt. Und es wird halt wirklich daran hängen, ob es gelingt, diese Anleihen zu refinanzieren. Wenn das nicht gelingt, wissen wir ja, was da passieren kann. Wir haben Blaupausen mit Unternehmen, die Refinanzierungsprobleme hatten, mit einer Leoni, jetzt aktuell mit einer Endor. Beides Fälle, in denen dieses Staruk, dieses Strukturierungsgesetz zur Anwendung gekommen ist, womit der Gesetzgeber halt ein Instrument geschaffen hat, bei dem Gläubiger die Aktionäre weitgehend ohne Möglichkeiten reinzugrätschen, dann enteignen zu können. Soweit ist es hier nicht, aber bei allen Unternehmen, die eben nicht finanziell frei sind, um mal dieses liebe Stichwort aufzugreifen, besteht dieses Risiko.
kommt denn wenigstens mehr Geld rein, als man ausgibt?
Naja, es kommt immer darauf an, was gibt man denn aus und wofür.
Aber es sind ja gerade 1,2 Millionen pro Jahr dazugekommen an Ausgaben, die man mit 10%, wo naja, man 10 Millionen mit 12%
verzinst. Wir haben die kannst du halt direkt gegen den FFO rechnen. Ja. Ja, also und FFO war natürlich auch erstmal nötig, um den ganzen Betrieb am Laufen zu halten.
Naja, gut, also ja. Der FFO ist ja generell nötig, genau. Dafür machen sie es ja eigentlich.
Ja. Also es kommt weiterhin Geld rein, es gibt Mieteinnahmen, aber das wird alles daran hängen, schafft man eine Refinanzierung, ja oder nein. Insofern, diese Geschichte bleibt spannend.
Okay, wer da drin ist, hat wahrscheinlich in dem Bereich von 3/4 bis 4/5 seines Geldes verloren. Da könnte man jetzt sagen, nach dem Motto, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sage ich da auch,
du hast die Entscheidung ja für deinen Vater zu treffen. Und du sagst jetzt, du guckst dir das nochmal an und gehst darauf aus, dass es vielleicht doch gelingt. Und dann reden wir über einen NAV, der ist ja auch deutlich abgewertet worden, knapp oberhalb von 7. Aber da sind die hohen Kapitalmarktzinsen, die auf der Bewertung lasten, letztendlich, wenn du Zeit hast, wäre auch ein deutlich höherer Wert wieder darstellbar.
Mir geht es gar nicht so sehr um das Thema Zeit. Zeit habe ich. Der Hauptpunkt scheint mir da zu sein.
Unternehmen braucht die Zeit.
Dass dafür, ja, das auch. Schönen Dank für diese Spitze, finde ich. Ja, aber das Hauptthema ist doch, dass man irgendwie immer den Eindruck bekommt, im Grunde so ein halbes Jahr seit dem letzten Interview, häufen sich ja da die schlechten Nachrichten und man schüttelt permanent den Kopf.
Ja, man muss sagen, das letzte Interview, wo es ja dann auch um den erfolgreichen Verkauf der deutschen Industrieried ging, das war rückblickend Peak LGT. Mhm. Danach ging es nur noch bergab. Die Beteiligungen, die ja ansonsten angehäuft hat, haben vielfach Probleme bekommen, haben dann halt die Obotritia infiziert und damit dann auch die deutsche Konsum wegen dieser Ausleihegeschäfte.
Ja. Also, schreibt ihr gerne auch mal rein, wie ihr die Sache so seht. Denn das, was wir hier haben, ist etwas, wo man mit einem ganz, ganz schlechten Gefühl rausgeht und wo man im Grunde dann auch sagt, ja, wenn ich das Gefühl habe in so einer Situation, dann permanent von, ja, im Grunde größeren Mitgesellschaftern über einen Löffel barbiert zu werden, dann stellt sich für mich schon die Frage, zieht man da nicht doch mal irgendwie den eigenen Stecker?
Und es ist halt auch ein Fall, den man sich in der Politik sehr genau anschauen sollte. Es gibt sehr gute Gründe dafür, warum im Aktiengesetz dieses Cooling-off vorgesehen ist, dass es keinen direkten Wechsel geben soll aus dem Vorstand in den Aufsichtsrat. Das hat man ja dann aufgebohrt, sofern das durch 25% Gesellschafter vorgeschlagen wird. Und da hat er geht die sich halt selbst vorgeschlagen und dann passierte das. Das sind Regeln, die gehören entrümpelt. Genau das Gleiche mit diesem 20% Bezugsrechtsausschluss. Das sind alles Themen, die im Zweifelsfall von Unternehmen negativ genutzt werden. Wir haben das als DSW auch gemeinsam mit den Kollegen von der SDK im Gesetzgebungsprozess immer wieder auch artikuliert. Wir sind nicht ernst genommen worden. Jetzt sieht man halt, wozu sowas führt.
Ja, okay. Also krempeln wir mal langsam die Ärmel hoch. Hier kommt ja Stimmung rein. Das ist schon mal so ein Ding, wo man echt sagt, okay, da kriegt man schon mal schlechte Laune. Apropos schlechte Laune. Wir hatten in der Sendung darüber gesprochen, dass bei der Atlantica irgendwas ansteht und dass irgendwie es zu einer Übernahmesituation kommen könnte. Und als hätten sie auf die Sendung gewartet oder auf diese Ankündigung, ist ein paar Tage später, ich weiß gar nicht, ob es möglicherweise sogar zwischen der Aufnahme und der Live-Stellung war, ist auch egal, Auf jeden Fall gibt es bei Atlantica jetzt eine Situation, dass ein Übernahmeangebot da ist. Erklär uns das ein bisschen.
Ja, also wir hatten ja schon gesagt, dass der Hauptgesellschafter von Atlantica Sustainable Infrastructure, von dem Betreiber von Wind- und Solarkraftanlagen, die kanadische Algonquin, dass die verkaufen wollen, verkaufen müssen, weil sie Geld brauchen. Wir haben über die Gerüchte berichtet, dass man angeblich mit einer Private Equity Gesellschaft Energy Capital Partners in Kontakt ist, und ein paar Tage später kam es dann raus, dass Algonquin an Energy Capital Partners verkauft und dass das Ziel ist, auch den Rest, also die 58%, die in Streubesitz weitgehend liegen, für Energy Partners zu holen, und das Ganze zu einem Preis von 22. Also ähnliche Geschichte wie bei Encavis. Private Equity einigt sich mit großen Aktionären und kündigt dann ein Übernahmeangebot zum selben Preis an. Nur, dass der Aufschlag bei Encavis ein anderer war als jetzt bei Atlantica. Die 22 Dollar sind gemessen auch an dem, woher die Aktie kommt, eine Enttäuschung für viele Aktionäre, rund 50% unterm Höchstkurs. Aber man muss ja immer bedenken, ein Aktienkurs hat kein Gedächtnis, man darf sich vom Ankereffekt nicht allzu sehr beeindrucken lassen, und der Preis ist jetzt nicht gut. Der ist allerdings auch nicht ratzeschlecht. Wenn wir mal die Erwartungen für das EBITDA nehmen, dann haben wir hier einen Faktor 9, den Energy Capital Partners zahlt, und das ist nicht allzu weit entfernt von dem, wie auch Encavis im Rahmen der Transaktion mit KKR und Viessmann bewertet wurde.
Ja, und wir haben noch ein anderes Thema, dass nämlich die Gesellschaft eben nicht in Deutschland ist, wo man eine gewisse andere Nähe hat, wo man bestimmte Sachen auch besser nachlesen kann, auch besser verstehen kann, sondern es ist ein komplett anderer Kapitalmarkt, wo sich das ganze Ereignis dann abspielt.
Wir sind notiert an der Nasdaq, aber es ist de jure eine britische Aktiengesellschaft, eine PLC, deswegen ja auch praktisch keine Quellensteuer. Das war ja auch ein Vorzug hierbei. Und das heißt, das Ganze läuft also jetzt nach UK-Recht. Es wird eine Hauptversammlung geben müssen. Es gibt auch in UK Regeln, was den Ausschluss von Minderheitsaktionären, den sogenannten Squeeze-Out angeht, ab 90% erst. Aber das wird man dann im vierten Quartal oder Anfang des ersten Quartals 25 durchexerzieren. Bis dahin ist das Potenzial jetzt erstmal begrenzt. Natürlich, man kann immer hoffen, dass jetzt noch jemand kommt und noch ein Angebot drauflegt. Aber also, da sich Energy Capital Partners bereits mit demjenigen, der unbedingt verkaufen muss, geeinigt hat, mit Algonquin, ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber es ist wenig wahrscheinlich. Und das einzige Zuckerle, was man jetzt noch kriegen kann, zusätzlich zu diesem Preis, der für diejenigen, die 2021 eingestiegen sind, eben einen Verlust bedeuten würde, was man dazu bekommen kann, ist die Dividende. Denn es gab die Ankündigung, dass man im Board darüber beraten wird, dass bis zum Vollzug der Transaktion die Dividende von 44,5 Dollar Cent pro Quartal noch gezahlt werden soll. Sicher ist es natürlich auch nicht, war jetzt keine Zusicherung.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Heute präsentieren wir dir etwas, das ich selber mal als eigene Unternehmensidee hatte. Aber man kann ja nicht alles selber machen. Mit Wechselpilot kannst du sehr einfach, schnell und jedes Jahr wieder Geld, Zeit und Nerven sparen. Zum Beispiel, wenn du der Meinung bist, mein Strompreis ist zu hoch. Jedes Jahr übernimmt Wechselpilot für dich den Vergleich, den Wechsel und die Kommunikation in den besten Stromtarif. Besonders im Sommer sind die Tarife unschlagbar günstig. Wechselpilot zeigt dir auf wechselpilot.com/echtgeldtv 3 Top-Tarife inklusive der Wechselpilot-Empfehlung. Du wählst dann dein bevorzugtes Angebot aus und erhältst mit dem Code ECHTGELD20 zusätzlich 20 Euro Cashback. Um den Rest kümmert sich Wechselpilot. Finde jetzt heraus, wie viel du sparen kannst auf wechselpilot.com/echtgeldtv.
Ja, das heißt, aus der Geschichte werden wir uns dann auf jeden Fall verabschieden, und da gucken wir dann auch nochmal rein, zu welchem Zeitpunkt man das macht, und betrachten insbesondere das Thema der Dividendenwahrscheinlichkeit.
Ja, der Dividendenwahrscheinlichkeit und das Thema, der Alternativen. Denn man sollte eins nicht vergessen, es kann ja sein, dass dieses Thema erneuerbare Energien, was ja wirklich 1,5 Jahre an der Börse jetzt ein Schattendasein geführt hat, was brutal abverkauft wird, nun in den nächsten Monaten sukzessive wiederentdeckt wird. Und die Anzeichen dafür haben wir ja, wie die Aktivitäten von Private Equity, aber auch der Kursanstieg etwa bei Brookfield Renewable Corporation von irgendwie 23 jetzt auf über 30. Wir haben einen immensen Kursanstieg bei First Solar gesehen. Also das, da könnte jetzt wieder Momentum nach oben entfalten. Bei der Atlantica bin ich da eben nicht mehr dran beteiligt.
Mir geht's lustigerweise bei den Gedanken gar nicht so sehr darum, wie sich Kurse eventuell schon entwickelt haben oder entwickeln im Moment. Mir geht's vor allen Dingen darum, in Augenschein zu nehmen, was da im Moment gerade am Energiemarkt los ist und wie Energiebedarf offensichtlich am Steigen ist, insbesondere durch das Thema von sehr, sehr hungrigen Chips, die für KI-Technologien eingesetzt werden, die jetzt auf einmal, also wo darüber spekuliert wird, dass sich Energiebedarf aus diesen Farmen, wo die ganzen Dinger stehen, dann eben auch vervielfachen wird.
Ist ja nicht das Einzige. Wir reden ständig über die Elektrifizierung von Mobilität. Ja, wenn da E-Autos rumfahren sollen, immer mehr, egal wo sie jetzt herkommen, ist auch dadurch mehr Stromverbrauch da. Und wir haben das mit Christoph Hussmann von Encavis 1,5 Jahre ja jedes Quartal besprochen und alle ein enttäuschtes Gesicht gemacht, er als Vorstand, ich vor allem als Aktionär, dass die Aktien ja so gepreist wurde, als wenn wir in Zukunft keinen Strom mehr brauchen würden, schon gar keinen grünen Strom. Ja. So, und das haben wir halt bei der Börse häufig, ne, dass der Hund auch mal deutlich hinter dem Herrchen zurückbleibt und momentan läuft das Herrchen nach vorne und der Hund muss mal aufholen.
Was ja auch ganz schön ist, weil dann kann man ja auch mal günstig einsteigen, aber wenn man dann quasi von jemandem genommen wird, der sich quasi den zurückhängenden Hund nimmt, die Leine abschneidet und dann selber mit dem Gassi geht, dann ist man eben nicht dabei.
Das ist eben das Problem. Viele Einheiten sind einfach zu klein, wie eine 7C Solarpark mit ihrem Solarpark-Portfolio, was fast ausschließlich auf Deutschland kapriziert ist. Das sind dann auch so Unternehmen im unteren dreistelligen Millionenbereich von der Market Cap. Das ist auch zu klein, um dann die Skaleneffekte im Management dieser Portfolios realisieren zu können. Und diejenigen, die eine attraktive Größe und ein gutes Portfolio und eine ordentliche Pipeline haben, die werden eben von Private Equity weggekauft, weil Private Equity A, die Chance sieht und B, auch das Kapital zur Verfügung stellen kann, damit man dann beschleunigt wachsen kann. Das ist ja in Zeiten der allgemein gestiegenen Zinsen eben auch nicht mehr so einfach wie vor 2-3 Jahren. Und insofern guckt man da als Privatanleger ein bisschen blöd aus der Wäsche. Also ich bin ja froh, dass ich etwas von dem, was ich bei Encavis eingesackelt habe, einerseits in die KKR gepackt habe, aber den Rest halt in die Brookfield Corporation. Trotz des Aufschlags, Aktie ist halt nicht handelbar in Deutschland, die Renewable Corporation, die ja extra so als Spiegelstruktur wegen dieser Limited Partnerschaft daneben gesetzt hat, hatten wir auch mal vor 2 Jahren drüber gesprochen. Aber es ist nicht einfacher geworden, Möglichkeiten zu finden, sich daran zu beteiligen.
So, also von daher, wir haben eine Situation mit der Atlantica, wo wir rausgehen werden. Und wie gesagt, mit der Dividende ist noch offen, aber wir haben gerade schon das Thema Encavis kurz gestriffen. Und da gibt's auch nochmal eine Kleinigkeit, denn die Frist Nummer 1 ist abgelaufen und jetzt hat man gesagt, na, wenn man einmal eine Frist gibt, kann man auch ein zweites Mal eine Frist geben.
Naja, hat man nicht einfach so gesagt, das sind gesetzliche Vorgaben, das WPÜG sieht das vor. Wir hatten ja diese Mindestannahmeschwelle von 54,5%. Die ist jetzt erreicht worden. 68,5% hat das Konsortium aus KKR und Fissmann in diesem ersten Durchgang jetzt insgesamt allokiert an Encavis. Jetzt kommt die Nachfrist. Wer also seine Aktien noch nicht angedient hat, aber 17,50 Euro dafür haben möchte, der kann das höchstwahrscheinlich bis zum 18.06. noch tun. Dann werden auch diese Aktien gesperrt als zum Umtausch eingereicht über die entsprechende ISIN. Und dann kommt Vollzug der Transaktion. Encarvis sagt Anfang Q4, ja, wenn es ein bisschen schneller geht, könnte es vielleicht auch im September sein, aber es ist nicht so, dass man jetzt da innerhalb von 3 Tagen Geld bekommt. Wer dringend Geld braucht, der verkauft lieber jetzt an der Börse. 17,10 Euro kriegt man noch dabei. Und wer dabei bleiben will, tja, der bleibt eben dabei, muss sich allerdings darauf einstellen, dass Encarvis den Weg an die Börse umdrehen wird. Sie werden sich nämlich verabschieden. Sie hatten damals gesagt, naja, also die Listing ist eine Option. In der Vollzugsmeldung klang das jetzt ganz anders. Delisting so schnell wie möglich. Da gibt es auch wiederum ein paar rechtliche Themen. Da muss es ein Delisting-Erwerbsangebot geben, das dann nur am Durchschnittskurs orientiert ist. Aber der Rückzug von der Börse ist dann mit relativ kurzer Frist, wenn dieses Angebot mal durchgegangen ist, möglich. Dann wird es wahrscheinlich in Hamburg weitergehandelt im Freiverkehr. Und die Aktien verschwinden ja nicht. Zu welchem Preis und so, das wird dann wirklich spannend. Ich werde ein paar Aktien behalten, aus Sympathie zum Unternehmen, um da bis zum Schluss dabei zu sein. Aber ich vermute mal, das wird darauf hinauslaufen, irgendwann da einen Squeeze-Out durchzuführen. Ob der zwangsläufig zu einem höheren Preis über die Bühne geht als die 17,50 Euro, das steht in den Sternen. KKR hat bewiesen, dass sie Squeeze-Out eiskalt durchziehen, etwa bei Axel Springer. Und bei Axel Springer war der Preis unter dem Preis des ersten Angebots. Aber hat sich auch der Markt verändert.
Ja, wir haben unmittelbar vor der Sendung dann hier so gemacht. Wir haben ja die Sendung A im Immobiliendepot meines Vaters, wo sie jetzt eben zu diesen 17,50 eingereicht ist, um da auch das Verfahren einmal zu machen. Im Echtgeld-TV-Depot hatten wir bis unmittelbar vor der Sendung noch Aktien drin und haben die jetzt unmittelbar eben davor gegeben für 17,11 Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hier ist die Bestätigung, dass 200 da verkauft wurden. Von daher haben wir da ein bisschen Liquidität wieder aufgebaut, um hier eben auch schnell wieder etwas machen zu können. Also das vielleicht noch als Update zu der Position, die wir hier eben auch noch hatten.
Ja, weil besser als 17,50 wird's erstmal nicht mehr.
Genau.
So, jetzt haben wir aber die ganzen Themen, die ich so auf der Agenda hatte. Meine erneuerbaren Energien und meinen Ausflug zur Consum REIT durch. Ich könnte noch von meinem zweiten Ausflug erzählen, nach Wolfsburg, aber der war jetzt nicht so spektakulär.
Das war Salzgitter, ne?
Ich war bei Salzgitter, habe ein bisschen was gelernt über grünen Stahl und alles das, was damit zusammenhängt.
Was mich ja interessiert, ich weiß, dass du da eine Currywurst gegessen hast.
Ich habe eine Currywurst gegessen, das war die Currywurst aus dem VW-Werk. Allerdings in der Kantine der Autostadt gibt's die Currywurst in der Originallänge. Für die Aktionäre von Salzgitter gab es nur halbiert, aber dann isst man halt eben zwei. Genau, aber es war eine ordentliche Aktionärsspeisung.
Ja, was mich interessiert, jetzt sind wir ja auch einigermaßen regelmäßig bei Curry 36. So im Vergleich, kann die Volkswagen Currywurst da mithalten?
Ja, absolut, absolut. Es ist eine wirklich herausragende Wurst, also sowohl die Wurst als auch die Soße. Ja.
Okay.
Ja. Es ist also, ich meine, Curry 36 ist eine tolle Bude, aber wir wollen nicht so tun, als wenn man sonst nirgendwo auf der Welt, also vor allen Dingen nicht in Deutschland, Currywurst machen könnte.
Kann nee, ich finde es in der Regel gar nicht so einfach, das dann vernünftig zu kriegen, aber das ist
doch, ja zumindest einfach. Doch, dann gehst du nach Bochum, isst die gute Dönninghaus, ja, oder gehst zum Profigrill.
Ja, der Profigrill ist natürlich nochmal, aber beim Profigrill kann man ja auch andere Sachen essen.
Nein, die Dönninghaus auch.
Da waren wir noch nicht.
Ja, siehste.
Aber das kriegen wir, wir haben ja schon gesagt, wir
du,
haben
du ja kommst diese, ja, diese du kommst ja jetzt auch nicht mehr nach Bochum, denn Bochum hat sich ja entschieden, Hertha keine Gesellschaft zu leisten.
Ja.
In der zweiten Liga.
Ja, aber nach Bochum kann man ja trotzdem mal fahren. So, wir machen auf jeden Fall jetzt weiter, nachdem wir die erste halbe Stunde schon hinter uns haben und gucken mal so ein bisschen auf andere Sachen, die noch so im Depot stattfinden und stattgefunden haben. Und wir fangen mal an mit zwei Positionen, die wir im Februar und im April aufgebaut haben. Und zwar jeweils, als wir eine bestimmte Aktie diskutiert hatten. Und einmal war es die Netflix, wo ich ein relativ starkes Bullenszenario damals aufgebaut habe in dieser Februarsendung. Aber trotzdem gesagt habe, auf der,
also. Was war es? 1000? Es war nicht so bullisch wie dein Bullenszenario für Tesla, was Weltherrschaft war, aber es war so, dass ich gedacht habe, also wenn er nach dem Szenario jetzt nicht wild kauft und dann sagt er, naja, sehr verzagt, jetzt kaufen wir mal einen Discount.
Naja, du musst ja eins sehen. Es gibt eben so ein, also das Tesla-Szenario ist ja auch nicht so gewesen, dass ich gesagt habe, so wird es laufen, sondern es geht einfach darum, mal Möglichkeiten durchzuspielen, was passieren kann. Und das haben wir bei Tesla eben auch gemacht. Nur, da muss natürlich auch dann eine ganze Menge richtig gut laufen. Ne? Also auch bei dem Thema Software und bei dem Thema Gaming muss eine ganze Menge gut laufen. Und vor dem Hintergrund dann gesagt, so ein Preis, wo ich mich in dem Moment eben wohlfühlen würde, wäre so eben diese Region um die
5. Das ist etwas, was ich ja nach wie vor nicht verstehe. Ja, du hast das volle Bullenszenario. Ja. Du sagst, hey, die Aktie kann sich verdreifachen, vervierfachen, raton. So, und dann kniepst du rum beim Preis?
Nein, es geht nicht darum, was man als Szenario hat, sondern die Frage ist immer die, wie stark glaubt man auch daran und wie stark ist eigentlich der aktuelle
Kurs? Also glaubst du nicht so dann?
Nee, das ohne Scheiß. Es ging darum, ein Szenario zu zeigen und was in dem Bereich eben mit Unternehmen, wenn es richtig gut läuft, möglich ist. Okay. Das heißt aber nicht, dass
du glaubst nicht an das Szenario.
Das heißt aber nicht, dass das mein einziges oder dass das Szenario ist, was eine Gültigkeit haben kann. Okay. Wenn es das gibt, dann ist es klar. Aber also ansonsten würde ich nicht sagen.
Also du wünschst dir im Grunde, dass das Szenario eintritt, aber vorher sollst du bitte nochmal in die Grütze hauen. Deswegen hast du einen Discounter
gekauft. Aber es war ja gar nicht Grütze. Also wenn du mal guckst, der Kurs, als wir die Aktie besprochen haben, war ungefähr bei 574 Dollar. Und der Cap ist bei 550 gewählt. Und die Konstruktion ist halt einfach schön, dass du hier einen sehr, sehr günstigen Einstieg bekommen hast mit einem Kurs von damals 456 Euro.
Guck mal, wenn du dahin guckst, kannst du das lesen und gleichzeitig die Zuschauer angucken.
Ja, das ist auch so in Ordnung.
Das ist größer
auch,
da.
Das ist auch ja, so. Aber so haben wir es eben auch. Und hier ist es eben so, die Kurse bei Kauf waren eben für das Discount-Zertifikat 456 Euro, als der Aktienkurs umgerechnet bei 530 Euro war und der Cap ist eben bei 509. So, da muss die Aktie ein paar Prozentpunkte fallen und ansonsten ist es eben so, ich kriege ja am Ende der Laufzeit eben diesen Cap zurück. Und das ist etwas, womit ich mich dann eben in der Tat total wohlfühle. Und das ist eben eine Geschichte auf 7 Monate gewesen. Und wenn man sich da dann mal überlegt, dass man von 4,56 auf 5,10 ungefähr gehen kann, dann sind es über 50 Euro in der Zeit und sind es über 10%. Ja, mit der Einschränkung der Währungskurs sollte nicht in irgendeiner Form negativ reinspielen, kann natürlich auch positiv reinspielen. Das Ganze dauert noch bis September und es geht ja bei dem Update vor allen Dingen darum, um mal zu zeigen, wie hat sich das dann eigentlich seitdem entwickelt. Und es hat sich so entwickelt, dass die Netflix-Aktie seit dieser Besprechung nochmal um 10% zugelegt hat, also gestiegen ist. Und der Discounter, der ja maximal 550 Dollar dann nochmal umgerechnet zurückbezahlt. Der ist eben auch gestiegen, aber was eben zum Ende der Laufzeit passieren wird, ist, dass er sich diesen 550 Dollar oder dann eben umgerechnet diesen 509 Euro eben maximal annähern wird. Und da geht's dann eben jetzt so langsam hin. Das Discount-Zertifikat ist etwa 7% im Plus. Und wenn ihr euch das Ganze mal angucken wollt und auch permanent den aktuellen Chart dazu verfolgen wollt, dann solltet ihr euch die Unterlagen darunter laden. Da sind die entsprechenden Links hinterlegt, wo ihr A auf den jeweils tagesaktuellen Chart auch kommt und gucken könnt, wie sieht's denn jetzt eigentlich gerade aus und von wo ihr dann auch auf die Übersicht zu diesem Zertifikat kommt und alle Kennzahlen sehr, sehr aktuell berechnet vorgestellt bekommt. Und das sind eben die Möglichkeiten, die ihr dann habt, wo ihr dann eben seht, dass im Moment eben die Situation so ist, dass eine Netflix um 13% fallen kann. Und selbst dann ist es noch so, dass man mit diesem Discount-Zertifikat noch 3,7% an Geld verdient.
Schafft die Aktie aber unter Umständen an einem Tag.
100%.
Ja, genauso wie sie 15% steigen kann an einem Tag.
Also die kann, genau, das ist vollkommen unbesehen. Hier wäre ja das Ding, zu 550 ist es okay, wenn man dann mal zwei Aktien drin hat. Und das Praktische ist dann eben, man kriegt sie dann eben auch eingeliefert. So, das war ja der Fall Nummer 1. wo es darum geht, einfach zu zeigen, also Aktie seit Besprechung 10% im Plus, Discount-Zertifikat knappe 7% im Plus, okay. Dann haben wir 2 Monate später die Hugo Boss Aktie in einer Sendung gehabt, wo wir dann nach einem deutlichen Kursrückgang auch mal zugeschlagen haben, weil die Ausrichtung vom Unternehmen gut ist. Wir hatten sie bei 60, glaube ich, einmal etwas intensiver besprochen. Dann gab es nicht so gute Zahlen, nicht so gute Quartalszahlen.
Der Ausblick ist mit einer kleinen Verschiebung verschoben worden, ohne dass man gesagt hat, wie lange. Das hat halt verstimmt. Und seitdem kämpft die Aktie damit, irgendwie einen Boden zu finden unterhalb von, Achtung, Phrasenschwein, der psychologisch wichtigen Marke von 50 Euro. Ja, da ist inzwischen drunter und irgendwie so 47, 48, da pendelt sie hin und her. Es gab eine gute Nachricht, dass man mit David Beckham eine gemeinsame Kollektion macht, eine globale Fashion-Ikone. Das kann durchaus für einen dreistelligen Millionenbetrag gut sein in 2-3 Jahren. Jedes Jahr eine solche Kollektion hat aber auch nur für einen kurzen Entlastungshüpfer gesorgt. Die Aktie ist momentan am Markt einfach nicht in Mode.
Genau. Aber bei uns war es ja so, wir fanden die Positionierung eben ganz gut. Das Preisthema ist eben etwas. Die Aktie ist jetzt auf einem eigentlich sehr interessanten Niveau, insbesondere wenn man sich anguckt, was das Unternehmen für die Zukunft so vorhat. Und wenn es dann eben 1 oder 2 Jahre länger damit dauert, naja, so be it. Aber wenn sie das so schaffen, wenn ihnen das gelingt, und wir haben ja in der längeren Sendung, als die Aktie noch bei 60 war, gab es ja auch, da haben wir ja auch in Szenarien gesprochen und eigentlich gesagt, wenn wir uns mal die Luxusbrands so angucken, da ist bei der Marge eigentlich noch sehr, sehr viel mehr möglich, als im Moment so in den Raum gestellt wird. Und vor dem Hintergrund gab es einen
Kauf. Wobei ich glaube, wir haben schon nicht von Luxus gesprochen, sondern von Premium Lifestyle. Ja, also das sollte man schon abdenken, ne? Also da gibt es einen großen Unterschied zu Luxusmode. Wir sagen ja jetzt bei Zara auch nicht, das ist wie Kick. Ne? Also da gibt es schon Abstufungen.
Ist egal, anderes Thema. Kauf damals so im Bereich von 48, 49 Euro die Aktie gekauft und dann eben auch gesagt, naja, wenn es jetzt eben nochmal runtergeht, hat man auch da mit einem Discount-Zertifikat eine ganz interessante Konstellation. Gerade auch in der damaligen Zeit, weil die Schwankungen der Aktie da relativ hoch waren. Man hat wirklich interessante Angebote bekommen. Deswegen auch der sehr deutliche Hinweis, bei beiden Papieren würde ich im Moment gar nicht mehr unbedingt nachkaufen, weil wir jetzt auch keinen aktuellen Vergleich für den Netflix-Discounter und auch nicht für den Boss-Discounter durchgeführt haben. Beim Boss-Discounter wäre es ohnehin Unfug, weil dieses Papier ist in 16 Tagen, also von heute aus gesehen, also wenn ihr es seht, noch maximal 2 Wochen am Markt, dann ist der sogenannte Bewertungstag, dann wird geguckt, steht die Aktie bei 45 oder drüber, dann kriege ich die 45 Euro zurücküberwiesen und kann ein neues Discount-Zertifikat kaufen, was wir uns dann in 3 Wochen beispielsweise angucken.
Und dann hättest du trotz eines fallenden Aktienkurses Geld verdient.
Genau, oder steht die Aktie leicht unter 45 Euro, dann kriege ich die Aktie eingebucht, habe sie dann eben aber zu einem spürbar niedrigeren Preis gekauft und das ist dann eben auch eine ganz schöne Sache. Auch hier habt ihr in der Unterlage die Entwicklung eingeblendet und für die Podcast-Zuhörer ist es dann immer wichtig, dass wir das nochmal nennen. Die Aktie hat seit diesem Kauf knapp über 3% nachgegeben, während der Discounter knapp über 3% zugelegt hat. Also das ist schon mal so eine Entwicklung, wie sie dann eben auch ganz schön ist. Und in 2 Wochen wissen wir mehr, was jetzt eigentlich passiert, ob sich unsere Hugo Boss Position verdoppelt hat oder ob wir dann einfach einen Liquiditätsrückfluss bekommen und dann eben auch nochmal darauf eingehen, wie ist es eigentlich insgesamt von der Transaktion gelaufen. Das können wir aber auch noch in 3 Wochen machen. Und wo wir gerade bei 3 sind, als wäre es abgesprochen, sind wir jetzt bei einer Aktie, die auch ganz oben normalerweise in jeder Aufstellung steht, weil sie mit einer Zahl anfängt, weil sie auch die Zahl 3 enthält, weil sie 3M heißt und Minnesota Mining and Manufacturing mal hieß. Das haben sie irgendwann zu einem sehr, sehr schönen Begriff umgemodelt. 3M klingt toll, schönes Logo, im Übrigen auch sehr, sehr schönes Kürzel, nämlich MMM. An der Börse. Und diese Aktie haben wir auch schon etwas länger im Depot.
Das ist aber auch alles, was jetzt daran schön ist. Und die 3M ist auch das, also alphabetisch das einzige Ranking, wo sie oben steht.
Ja. Wir gehen mal im Scalable Depot in die für diesen Fall auch dann speziell angelegte Gruppe rein, die wir anlegen mussten. Denn es gab ja ein paar Dinge, die sich da getan haben.
Ja, 3M ist ja nicht mehr das Unternehmen, das es vorher war. Also es war ja eine der Aktien, die ich schon 2007 vor der Abgeltungssteuer gekauft habe. Langjähriger Dividendenaristokrat, industrieller Champion in sehr, sehr vielen Anwendungsbereichen.
Unfassbar
sehr breit
viele Produkte.
Diversifiziert über Produkte.
Patente.
Auch Patente, ja. Aber wie das halt so ist bei so einem großen Konzern, der erlebt auch mal Phasen, in denen man etwas träge wird. Das gehört dazu, aber die meisten schaffen das, sich dann irgendwie zu berappeln. 3M hat das in der bestehenden Struktur aus eigener Kraft so nicht geschafft. Muss man einfach festhalten. Dazu kam ja auch eine ganze Reihe von exogenen Einflüssen, insbesondere Schadensersatzforderungen aus zwei Kategorien. Einerseits diese Ewigkeitschemikalien, da haben amerikanische Wasserversorger geklagt. Andererseits Uhrstöpsel fürs Militär, die dann angeblich doch nicht den Lärm abgehalten haben. Da hatte man es also gleich mit der Regierung zu tun. Und man hat sich dann zwar geeinigt, aber das kostet alles viel Free Cash Flow. Und in dieser Aufstellung ist man einfach auf keinen grünen Zweig mehr gekommen, weshalb 3M sich entschieden hat, ein bisschen was abzuschneiden. Und eben nicht nur ein bisschen, sondern es gab den Spin-off im Verhältnis 4:1 des Healthcare genannten Geschäftsbereichs. Da steckt aber neben so bildgebenden Verfahren und Operationszeug zum Beispiel auch Wasser, Reinhaltung und Filtrierung mit dabei. Das ist als Solventum an die Aktionäre ausgegeben worden und steht immerhin für über ein Viertel vom Umsatz der alten 3M. Wir haben also jetzt zwei deutlich kleinere Einheiten, die Hoffnung, die Aktionäre damit verbinden, logischerweise, dass diese Einheiten jetzt auch wieder agiler sind und auch mal wieder wachsen können, nachdem insbesondere diese beiden erwähnten Schadensersatzprozesse erstmal durch sind.
Genau, und das war ja ein Thema, was wir ja auch diverse Male hatten, dass die extrem wichtig sind. Und habe ich mal ein Gefühl dafür zu geben, was jetzt eigentlich gerade passiert. Fürs Jahr 23 wurden 32,7 Milliarden US-Dollar Umsatz gemeldet und für das aktuelle Jahr, für das Jahr 24, sind jetzt dann noch 23,5 Milliarden erwartet. Und die sollen, jetzt kommen wir zum Stichwort Wachstum, was Christian gerade schon gesagt hat, die sollen dann eben, zumindest aus der Perspektive der Analysten, auf 24,3 Milliarden im Jahr 25 und auf 24,9 Milliarden im Jahr 26 steigen.
Und das Unternehmen guckt ja gar nicht so weit. Also 3M selber gibt ja auch eine Guidance. Ich finde ja die Guidance vom Unternehmen immer interessanter als das, was Analysten so orakeln, weil die machen auch nur einen Aufschlag oder einen Abschlag. Mehr ist es ja nicht. Und das Unternehmen sagt minus 0,25 bis 1,75% plus auf einer sogenannten Like-for-Like-Basis, also im Vergleich, wenn man ja Solventum auf das Vorjahr dann rausnimmt. Also doll ist das nicht auf der Umsatzseite und der Gewinn je Aktie, den man anpeilt von 6,80 Dollar bis 7,30 Dollar ist jetzt so bei Kursen um 100 Dollar auch keine Schnäppchenbewertung der Aktie.
Ja, das stimmt. Aber gehen wir vielleicht nochmal auf eine Sache dann eben ein, die im Zuge dieser Solventum-Geschichte dann eben auch passiert ist. Denn was ja geschehen ist, ist, dass wir Aktien eingebucht bekommen haben. Und damit man das eben dann auch sieht, war es uns wichtig, dann das eben auch zusammen zu zeigen, weil wir sind eben in einer Situation, wo ihr sehen könnt, dass die Position von 3M zwar mit 10% Minus ist und eben 908 Euro in das Depot reinbringt, aber davon abgespalten sind eben auch Solventum-Anteile und die haben jetzt einen Wert von 129 Euro. Und das wiegt eben dieses Minus von 105 Euro, was wir im Moment bei der Aktie haben, eben mehr als auf, sodass wir im Moment ganz leicht im Plus sind. Also nicht 10% im Minus, wie es ja angezeigt wird, sondern eben eine leichte Plusnotiz haben. Für die Solventum haben wir ja effektiv nichts bezahlt. Deswegen steht da eben noch nicht.
Die Solventum ist jetzt auch handelbar. Das war ja für einige in den ersten Tagen nach der Einlieferung der Aktien. Das darf eigentlich nicht dauern. In den ersten Tagen nach der Einlieferung war es halt blöd. Der Kurs in New York ging runter. Manche haben gesagt, wir wollen das verkaufen, aber du konntest nicht verkaufen, weil die Aktie in Deutschland nicht eingeführt war. Und dann heißt es immer gleich, ja, die blöden Broker kriegen das nicht auf die Kette. Und an der Stelle muss man ganz klar sagen, ich habe das ja auch in sozialen Medien schon erklärt, das ist hier mal kein Problem der Banken und Broker, sondern es ist im Wesentlichen ein Problem des Clearings, also der Wertpapierabwicklung, weil die entsprechende Abwicklungserklärung von der Deutsche Börse Clearing und vom Emittenten, was hier in dem Fall sowohl Solventum als auch die abgebende Gesellschaft, damals 3M, nicht rechtzeitig unterzeichnet wurde. Außerdem war der Leih, der Legal Entity Identification Code, nicht rechtzeitig da. Deswegen ist
diese, der Leih begleitet uns ja auch in der Sendung sehr, sehr regelmäßig.
Pinterest war auch so ein Thema. Deswegen ist diese Einbeziehung halt in den Handel in Deutschland erst mit Verzögerung erfolgt, zu einer Zeit, wo die Aktie eben schon deutlich gefallen war. Allerdings muss man sagen, sie ist seitdem weitergefallen, Solventum.
Sie können hier mal reingucken.
Sie hat versucht, so ein bisschen so einen Boden auszubilden. Das hat aber nicht geklappt. Also wenn wir in Dollar gucken, nachdem sie so bei 65, 60 war, ist sie jetzt halt auf 55 durchgesackt. Und naja, also die Solventum, die ist jetzt schon hier für dich als KGV-Freak deutlich günstiger gepriced. Ne? Da kommen wir nämlich, wenn wir die Guidance des Unternehmens für dieses Jahr nehmen, 6,10 Dollar bis 6,40 Dollar, auf ein Multiple von etwa 9. Aber das kann durchaus auch noch weiterfallen. Da gibt es ja auch eine Blaupause aus dem Spin-off-Bereich. Nämlich letztes Jahr, der ein oder andere von euch hat vielleicht Kellogg im Depot gehabt. Und die haben sich ja auch aufgespalten in Kellanova und sozusagen in die Cerealien Bad Bank WK Kellogg. Und die Aktie ist auch damals um ein Drittel abgerauscht, deutlich einstelliges KGV irgendwann. Und schwuppdiwupps hat sie sich dann innerhalb eines halben Jahres von einem aberwitzig niedrigen Niveau ausgehend verdoppelt. Also auch mit Resterampen kann man dann Geld verdienen.
Na, und hier steht ja auch noch drin, dass das KGV eigentlich, hier wird es mit 7,14 wahrscheinlich dann auf einer Prognose sogar angegeben. Also von daher.
Nee, das war ja die Prognose. Ja, also das ist ja immer bei Daten die Frage, wo kommen sie her? Sind es Analystendaten? Ist es nach vorne? Ist es nach hinten? Welches Jahr und sonst was? Deswegen habe ich ja gesagt, also ich rechne jetzt mal mit der Guidance des Unternehmens für dieses Jahr. Ja, und auch diese Guidance ist jetzt nicht sonderlich ambitioniert, ja. Was den Umsatz angeht, -2 bis 0% nimmt man sich dieses Jahr als Wachstum vor. Und da kann man auch gleich mal mit Blick so auf Investment Case drüber reden, ne? Woran kann man das denn überprüfen, ob die halbwegs auf dem ordentlichen Weg sind? Also diese Guidance, sowohl bei Solventum als auch bei der alten Mutter 3M, die ist so defensiv. Wenn man die nicht mal schafft, dann haben beide Unternehmen ein wirklich ernsthaftes Problem.
Ja, ansonsten, wir haben natürlich die Zahlen des quasi alten Unternehmens auch nochmal in den Unterlagen mit drin. Also vor dem Hintergrund dann eben auch ruhig nochmal nachgucken. Und da werden wir sicherlich nochmal rangehen. Heute war es erstmal wichtig, dieses Update zu geben. Wir bleiben, also
ist natürlich auch wichtig, wer seinen Investment Case ausschließlich darauf aufgebaut hatte, dass 3M Dividendenaristokrat ist und das auch bleibt, der braucht jetzt einen neuen Investment Case oder muss verkaufen. Denn Dividendenaristokrat ist das Unternehmen nicht mehr. Ist jetzt auch kein Wunder, wenn ein Viertel vom Umsatz rausgeht, dass man dann nicht aus dem Verbleibenden die Dividende konstant halten kann. Und es ist mehr als verständlich, dass man diese Neuaufstellung nutzt, um sich auch mit Blick auf die Dividende neu zu strukturieren. Da wird jetzt künftig deutlich weniger ausgeschüttet. Also statt 1,51 gibt es jetzt nur noch 70 Cent pro Quartal. Das kann das Unternehmen sich locker leisten. 3M, dann wäre ja noch die Frage, naja, Solventum macht ja auch Erträge, macht auch Free Cashflow.
Sollten die dann
könnten Dividende ja zahlen? Eigentlich auch eine Dividende zahlen. Ja, sie könnten, aber nein, ich finde nicht, dass sie sollten, denn 3M hat dem abzuspaltenden Geschäft noch etwas mitgegeben, nämlich einen ganzen Batzen Schulden, 7,4 Milliarden Netto-Schulden bei einem EBITDA von 2,2 Milliarden Dollar. Und da ist logisch, dass das Solventum Management erstmal sagt, das war auch schon vor dem Spin-off klar, dass Priorität erstmal der Schuldenabbau hat.
Kommen wir zu einem weiteren Unternehmen, was uns schon sehr, sehr lange bei Echtgeld TV begleitet. Eine der ganz frühen Aktien des Monats gewesen. Damals gekauft war die CVS Health. Und als wir sie dann gekauft hatten, ging es zunächst mal nach unten, was wir gar nicht so schlimm fanden. Denn die Lesart war dann eigentlich so, dass sich die Situation beim Unternehmen nicht verschlechtert hatte. Aber der Preis, folglich haben wir seinerzeit nachgekauft und in der Zwischenzeit immer regelmäßig die Dividende kassiert und dann vor etwas längerer Zeit zu einem noch relativ attraktiven Kurs im 80-Euro-Bereich einen Teil der Position verkauft. Und seitdem, Christian, ist die Aktie nochmal ein ganzes Stück weiter gefallen. Und wir sind da in einer Situation, dass wir mit der CVS-Position noch im Plus sind, auch ganz, ganz schön im Plus. Das ist eine 15-prozentige Plus-Position. Aber man sich schon die Frage stellt, was macht man denn jetzt? Denn es gibt so ein paar Problemchen.
Ja, CVS ist ja bekannt durch diese Convenience Stores, Drogerien an jeder Straßenecke in den USA. 9000 von diesen Stores haben sie. Aber das ist eben nur noch 30% vom Umsatz. Das große Geschäft ist einerseits das Apothekengeschäft inklusive der verschreibungspflichtigen Medikamente. Pharmacy Benefit Management ist da das Stichwort. Und zum anderen die Krankenversicherung, die Gesundheitsprogramme, die man vor einigen Jahren als strategische Erweiterung eingekauft hatte.
Was so der Wachstumscase war.
Genau, durch die Übernahme von Aetna, börsennotiert damals, hat man viel Schulden für aufgenommen, dass man gesagt hat, wir wollen einfach aus diesem reinen Gesundheits- und Apothekenmanagement rein in das komplette Gesundheitsmanagement. Eine gute Forward-Strategie, die am Markt dann mit Verzögerung ja auch 2022 positiv angenommen wurde. Allerdings muss man sagen, genau in diesen beiden Bereichen knirscht es jetzt, denn die Ausgaben für die Gesundheitsversorgung sind höher, als man kalkuliert hatte. Das ist etwas, was auch andere trifft, wie United Health, einen der legendärsten Compounder. Die machen das eben halt von einer anderen Basis aus und deshalb an der Börse nicht so stark unter Druck gekommen.
Aber haben trotzdem auch ordentlich gelitten.
Auch, ja. Oder Humana hat es ebenfalls erwischt. Dazu hat man diese Medicare Advantage Pläne, also Gesundheitsversorgung für, sagen wir mal, eher so Basisbedürfnisse, bei denen die Zahlungen vom Staat geleistet werden. Und die US-Regierung hat da schon erkennen lassen, dass die Prämien künftig geringer ausfallen werden. Das heißt, die Kosten werden höher, aber die Gegenfinanzierung wird weniger. Und das ist eine äußerst missliche Lage, in der CVS da ist. Da muss man jetzt gucken, wie können sie das durch Effizienzsteigerung auffangen. Und dazu sind sie halt auch finanziell nicht frei,
sondern das Hauptproblem.
Sie haben durch diese Übernahmen von Aetna dann danach noch Signify und Oak Street im letzten Jahr, wo es also stärker noch um diesen Managed Care Bereich ging, sich richtig Schulden aufgebürdet, 57 Milliarden Dollar langfristige Schulden. Und in Zeiten steigender Zinsen kostet das richtig Geld. Im ersten Quartal über 750 Millionen Dollar allein an Zinsausgaben, was ein Plus war von 20%. Das heißt, die hoffen wirklich, dass die Zinsen nicht weiter steigen, denn sonst wird immer mehr vom Ertrag gefressen vom Kapitaldienst.
So, und da sind wir im Moment eben genau in einer Problemsituation, dass vor allen Dingen das damalige Kernszenario Aetna nicht so funktioniert, wie wir eigentlich gehofft hatten und wie es ja für die USA auch extrem wünschenswert wäre. Weil dieses ganze Thema Gesundheit ist da am intensivsten mit Geld versorgt, aber ist eben auch ja, der vermutlich teuerste Gesundheitsmarkt der Welt.
Ja, und damit auch nicht der effizienteste. Ja, und da wollen ja seit Jahrzehnten im Grunde alle Administrationen ran. Das ist immer Stückwerk, aber es trifft natürlich ein Unternehmen, was gerade in einer solchen Transformation ist, umso mehr. Und es gibt einfach so ein paar Themen bei dem Unternehmen, die mir persönlich nicht gefallen aus Management-Sicht. Also gerade in einer solchen Verschuldungssituation muss man doch in der Präsentation der Quartalszahlen, wenn man auch gleichzeitig noch die Guidance runternimmt, übrigens schon zum zweiten Mal, doch über diese Schulden sprechen. Und ich habe dann einfach mal geguckt, das ist ja recht umfangreich, ne, bei PDF, ne, Debt eingegeben, kommt da irgendwas? Und da kam tatsächlich nichts. Dann bin ich in das Transcript gegangen, also in die Abschrift des Analystencalls, habe auch da Debt eingegeben und festgestellt, auch da kam nichts. Dann habe ich Leverage eingegeben. In der Tat kam was vom CFO, der hat dann gesagt, naja, also unser Leverage, sprich das Verhältnis zwischen EBITDA und Nettoverschuldung mit Faktor 4, ist jetzt höher, als wir das gerne hätten und das muss sich wieder normalisieren. Sehe ich auch so, aber wenn dem so ist, warum haut man sich denn dann gleichzeitig auf die Schulter, dass man nicht nur 840 Millionen Dollar Dividende gezahlt hat, sondern obendrein für 3 Milliarden Aktien zurückgekauft hat? Das passt für mich nicht zusammen, selbst wenn die Aktie niedrig bewertet ist. Aber wir haben ja im operativen Geschäft andere Herausforderungen, für die man das Geld braucht, gerade in diesem Umfeld. Und auch was die CEO...
Und günstig war sie, wenn ich das nochmal kurz ergänzen darf, günstig war sie auch damals, als wir sie gekauft
genau,
haben.
Genau, günstig war sie immer, aber ne, es ist halt nicht diese nachhaltige Ertragssteigerung eingetreten, auch weil man mit Signify und Oak Street halt strategisch sinnvolle, aber eben neue Baustellen aufgemacht hat. Und was die CEO dann noch gesagt hat, ist halt auch nicht so toll. Nämlich sie hat gesagt, also wir sind zuversichtlich, dass wir zu unseren Zielmargen zurückkommen von 4-5% in 3-4 Jahren. Ja, hoffen wir mal, dass dem Unternehmen so viel Zeit gegeben wird, auch von Seiten der Fremdkapitalgeber. Im letzten Quartal war die operative Marge bei 2,6%. Das heißt also, da fehlt so ein bisschen so der positive Katalysator. Ich glaube nach wie vor nicht, dass es ein schlechtes Unternehmen ist. Es ist eine gute Strategie, die allerdings momentan richtig Gegenwind bekommt. Und wer sagt, ich möchte mein Kapital effizient einsetzen, tendenziell vielleicht auch, wie das ja auch mal dein Thema war beim Echtgeld-TV-Depot, ein bisschen verschlanken, dann haben wir hier gerade auch auf dem Niveau durchaus einen Kandidaten, wo man sagen kann, okay, da verabschiedet man sich jetzt mal, nachdem wir schon sehr erfolgreich die erste Tranche verkauft
haben. Genau, und das ist eben auch genau das, was wir jetzt vorhaben. Das heißt, jetzt, wo ihr diese Sendung seht, wisst ihr, dass wir Anfang Januar 23 15 Stücke für seinerzeit $86,73 um genau zu sein, verkauft
das
haben.
Das war mit 30% plus.
Wir jetzt eben in der Situation sind, dass wir hier nochmal diese jetzt verbliebenen 24 Aktien rausgeben, damit dann ungefähr nochmal das Gleiche realisieren, was wir damals erlöst haben. Wir brauchen jetzt dummerweise ein bisschen mehr Aktien. Rückblickend, nee, muss man ja immer mal sagen, rückblickend betrachtet wäre es natürlich so gewesen, dass es schöner wäre, wenn wir damals den Gesamtbestand verkauft haben, aber ja, hinterher wissen wir es ja alle besser. Und wir kommen hier A mit einem Plus, wir kommen mit vereinnahmten Dividenden in der ganzen Zeit aus diesem Investment raus und dann machen wir es hier eben auch und haben dann wieder ein bisschen mehr Manövriermasse im Depot, um dann eben auch neue Aktien kaufen zu können. Also von daher heißt es hier an dieser Stelle, während ich noch das Limit hinzufüge, bye-bye CVS. Es war nicht ganz so schön, wie ich es mir erhofft hatte. Es kommen im Übrigen auch noch so ein paar andere Kleinigkeiten dazu. Also die Einkaufserlebnisse in den USA sind bei mir bezogen auf CVS deutlich schlechter geworden. Also die Preise, habe ich das Gefühl, also nirgendwo habe ich die Preissteigerungen so deutlich ablesen können wie bei CVS für bestimmte Produkte. Nirgendwo sonst habe ich auch ein paar gesellschaftliche Probleme so gut sehen können wie bei CVS. Also
manche Läden sind halt wirklich hässlich, nicht? Dieser braune Fußboden und die beigen Regale, puh, also da will man gar nicht dran denken, wenn die das mal ein bisschen schöner und neuer machen wollen. Ja, dafür ist bei 57 Milliarden Schulden nicht wirklich Geld da. Ja. Ansonsten ist mir aufgefallen, man muss bei CVS in diesem Bonusprogramm sein, sonst kann man das Monsterangebot nicht annehmen. Sonst muss man den vollen Preis fürs Monster zahlen. Und das ist dann doppelt so viel, wie ich hier in Deutschland zu zahlen bereit bin. Und das geht gar nicht.
Das geht aber sowas von überhaupt nicht.
So, viel gezahlt hast du für einen anderen Wert nicht, dachtest du zumindest. Das war ein Value Play
im
Technologiebereich, den du dir da angelacht hast, nämlich in einem Sektor, den ich nur noch per ETF abdecke. Erzähl uns was zu Intel. Was macht Intel? Sind die noch Halbleiterhersteller oder sind sie jetzt Subventionsritter?
Ja, im Moment treten sie eigentlich auf wie jemand, der sich sehr, sehr gerne Geld einverleibt, externes. Die positive Nachricht für die Aktionäre ist dabei, dass es nicht von ihnen kommt, sondern dass Staaten sich mitunter Wettbewerbe liefern, übrigens auch in den USA ganz offensichtlich, sich Wettbewerbe liefern, dieses Unternehmen mit Milliardenbeträgen pampern zu dürfen.
8,5 Milliarden gab es jetzt aus dem Chips Act für Intel.
Damit war man offenbar nicht ganz so zufrieden und das hat sich auch ein bisschen länger hingezogen.
Wissen wir eigentlich, ob das Geld für Magdeburg noch irgendwo aufgetrieben werden kann? Weil das sollte ja eigentlich aus dem Klimatransformationsfonds kommen, aber der ist ja jetzt leer. Wird das jetzt anderswo eingespart oder zahlen wir dann hinterher 5 Milliarden Drop-Dead-Fee an Intel und sagen, wir können leider nicht?
Ja, also
da sind die wahrscheinlich besonders froh, weil dann brauchen sie nicht mehr eine Fabrik zu bauen.
Ja, einfach, ich meine, ist ja auch ein schöner Ertrag.
Ja.
Ne? Also einfach mal Money for Nothing, da hören sie ein paar Tage lang, da ist.
Aber also Money-Raising funktioniert.
Genau.
Per Gelsinger läuft mit dem Hut rum, sammelt Geld, sammelt Subventionen, übrigens nicht nur von Staaten. Gerade haben sie 49% an einer geplanten Chipfabrik in Irland verkauft. Nur an der Fabrik als Joint Venture. Und das Joint Venture haben sie nicht etwa mit einem strategischen oder industriellen Partner gemacht oder einem Abnehmer aus der Industrie. Nein, mit einem Finanzinvestor. Apollo Global Management, eine der größten Private Equity Gesellschaften der Welt,
mischt auch hier Milliarden.
Mit. 11 Milliarden.
Unfassbar.
Für 49% von einer Chipfabrik. Wahnsinn.
Ja. Ja, also von daher, da ist eben schon eine ganze Menge Hoffnung da. Wir hatten diese Hoffnung, ich hatte diese Hoffnung ja ganz grundsätzlich auch, dass man die Marke, die es am Chipmarkt eben gibt, dass man die irgendwann wieder mit ein bisschen Leben erfüllen würde und deswegen seinerzeit der Einstieg. Da muss man ganz deutlich sagen, mit Blick auf das Depot, das hat sich noch nicht bewahrheitet. Die Aktie liegt 30% unter Wasser. Und das ist schon etwas, wo man dann auch nochmal den anderen Blick wagen kann, nämlich auf den Funex Semiconductor ETF, den du eben schon angesprochen hast, der sich seit 2020 insbesondere, möglicherweise getrieben durch so ein, zwei Aktien, die eine sehr, sehr starke Performancephase da hatten.
Der hat ja auch ein Cap drin, also der gesamte Sektor ist doch super gelaufen. Da ist ja nicht nur Nvidia, eine AMD ist doch auch großartig gelaufen, ASML ist hervorragend gelaufen, die ganzen Zulieferer. Man muss halt wirklich sagen, Intel war und ist die Lusche im Halbleiterbereich. Und die Frage ist, geht diese Strategie auf Sicht von mehreren Jahren, überall in der Welt sich jetzt zu positionieren als der große Chipfertiger der freien Welt, die Alternative zu Taiwan Semiconductor mit Fabriken in den USA und
mit einer höheren Sicherheit, dass China da eben nicht einmarschieren wird, wo die Intel-Fabriken stehen.
Ja, man will der zweitgrößte Auftragsfertiger werden. Ja, das ist natürlich ein Riesending. Und darüber hinaus hat Pat Gelsinger jetzt auch ein bisschen auf die Trommel gehauen, was denn eigene Chips angeht. Also die neuen KI-Chips, die kommen erst 2025, Verzögerungen bei Intel und Ankündigungen kennt man ja. Aber er hat in Taipei gerade eine neue Chip-Generation vorgestellt, Xeon 6. Allerdings kann man da auch erstmal nur die Effizienzvariante liefern und noch nicht die Power-Variante. Aber es gibt ein paar andere Geschichten, bei denen man angeblich eine ähnliche Leistung wie Nvidia bringen kann, aber nur zu einem Drittel des Preises. Ich habe da keine Ahnung. Ich kann sowas immer schön lesen und denke mir dann, tja, was soll ich daraus machen? Ich weiß, ich werde es nicht verstehen, ich werde es nicht durchblicken, ich werde es nicht entscheiden. Und ob Intel diesen Durchmarsch schafft oder ob das einfach wirklich Subventionsrittertum ist und das Geld versickert. Ich maße es mir nicht an zu beurteilen. Ich bleibe dabei. Ohne Halbleiter keine Digitalisierung und schon gar kein KI, aber auch dieser Boom wird nichts daran ändern, dass der olle Schweinezyklus uns erhalten bleiben wird. Ja, irgendwann werden alle ihre Rechenzentren haben, dann stellen wir fest, die werden erstmal nicht ausgelastet sein. Da müssen die Anwendungen hinterherkommen. Dann geht's auch mal runter. Wer dann vielleicht im nächsten Zyklus wieder der Gewinner sein wird. Also ich traue es mir nicht zu einzuschätzen, deswegen ich fühle mich, was Halbleiter angeht, wundervoll aufgestellt mit dem ETF, der Van Eck Semiconductor, der hat ja nun den etwas flacheren Cap, der von Luxor hat ja den Cap erst bei 35, läuft dementsprechend besser, weil er den Nvidia nicht immer runterregelt, ist die Frage, was man will, ob man sich stärker auf ein Schwergewicht festlegen will oder lieber in die Breite geht, so wie ich das mal will, aber damit fühle ich mich gut aufgehoben. Wohl wissend, dass auch da in den nächsten Jahren erhebliche Schwankungen rein sind. Schwankungen heißt auch immer nach unten. Ne?
Genau, und dass Rückschlagspotenziale da sind. Und hier ist es eben einfach so, dass ich da sage, das, was im Moment an Geld reinkommt, sage ich irgendwann auch gar nicht, so dämlich kann man sich ja gar nicht anstellen, mit diesen Milliarden dann nicht irgendetwas zu schaffen und dann eben auch mal wieder A, Umsatzsteigerungen hinzubekommen, B, Margensteigerungen und das ist im Grunde genommen auch das, was von dem Unternehmen im Moment erwartet wird. Und wenn sich diese Erwartungen bewahrheiten, dann ist es auf Basis der heutigen Situation eben schon mal ganz nett. Aber es ist eben auch weit in der Zukunft und bis 2026, wohin die Prognosen im Moment so reichen und von 69 Milliarden US-Dollar auf der einen Seite ausgehen und einem Ergebnis dann pro Aktie von $2,59, da ist es eben auch noch eine ganze Weile hin und da sind auch noch ein paar Hürden zu überspringen. Aber wenn das gelingt, dann ist man da, glaube ich, gut positioniert. Und ja, hat jetzt einfach eben diese Position. Also vor dem Hintergrund sage ich, an der Stelle bleibe ich da drin und wir gucken uns das weiter hier an. Es gibt hoffentlich weiter dann die Dividenden.
Naja, die sind ja auch schon gekürzt worden. Ja, aber auch kein Wunder bei der Situation. Umsätze sind deutlich gesunken. Nettoschulden hat man immerhin auch 43 Milliarden. Und dazu hat man ja noch einen Hoffnungsträger im Konzern mit Mobileye für das Thema autonomes Fahren, Fahrassistenzsysteme. Allerdings, nachdem es ja beim Börsengang erst nicht lief, dann kurze Zeit so richtig Blüte für Mobileye an der Nasdaq herrschte, hat sich da auch die Lage wieder ziemlich ernüchtert in den letzten Monaten. Denn der Umsatz bei Mobileye, das muss man auch mal bedenken, bei so einem Technologieunternehmen, im ersten Quartal hat sich gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres halbiert auf gerade mal noch $239 Millionen für ein Unternehmen, dem man also nach wie vor eine Marktkapitalisierung von $20 Milliarden zumisst. Intel hat da noch 88%, aber man muss jetzt nicht die Hoffnung haben, dass da relativ schnell noch etwas heranwächst, was dann auch den Kurs der großen alten Mutter irgendwie ein bisschen stimulieren könnte.
Ja. Eine Aktie haben wir noch und da geht's dann ins europäische Ausland.
Da hat der Kollege Kramer das, worum ich ihn gebeten hatte, leider nicht vorbereitet. Denn wir sprechen über die Börse Warschau, die in vielen Systemen als Warschau Stock Exchange geschlüsselt ist. Aber sie hat natürlich auch einen polnischen Namen und ich habe ihm gesagt, wenn du schon diese Aktie hier anschleppst, dann musst du sie auch auf Polnisch aussprechen. Ich habe gedacht, er malt sich da irgendwas in Lautschrift, weil er irgendwelche Videos guckt. Nö, aber er will es einfach Börse Warschau nennen.
Ja, das ist also dieses GL der Papierow, das ist nicht so ganz angenehm. Und
versuch's doch einmal.
Das lassen wir. Also das Einzige, was ich auf Polnisch noch kann, vom damaligen Schüleraustausch.
Schickt ihm, sprecht es mal auf, wenn ihr Polnisch könnt und schickt ihm auf Instagram Sprachnachrichten. Ja. Floatet ihn.
In diesem Sinne für jede Nachricht sage ich schon mal hier.
Papierow heißt auf jeden Fall Wertpapier.
Und was ja bei dem Unternehmen einfach damals das Thema war und immer noch ist, dass es eine sehr, sehr günstig notierte und sehr, sehr günstig bewertete Aktie ist eines Handelsplatzes eben.
Eines Börsenbetreibers.
Wo wir hier eben sehen, die Umsätze gehen sukzessive nach oben, die Nettomarge ist auf einem ordentlichen Niveau von um die 35%. Das Kursgewinnverhältnis ist beinahe 10, wo man sich dann einfach die Sachen anguckt und sagt so, ja, okay, also insbesondere vor den natürlich deutlich höheren Bewertungen, beispielsweise einer deutschen Börse AG, die es dann übrigens auch in der Vergangenheit geschafft hat, deutlich besser zu performen als ihr kleiner Warschauer Konkurrent.
Und zwar kontinuierlich.
Ja.
Seit Ende 2010, seit die Warschauer Börse notiert ist, hat die deutsche Börse sich in etwa im Kurs verfünffacht. Wenn man die Dividenden bei der Warschauer Börse mit hinzurechnet, verdoppelt. Und jetzt ist die Frage, warum sollte sich denn diese Lücke schließen?
Na, zum einen deswegen, weil auch hier eine Multiple Expansion stattfinden kann und aus meiner Sicht auch durchaus berechtigt ist, wenn man sich anguckt, wie gut sich da das Geschäft entwickelt, auf der einen Seite. Zum anderen ist es so, dass es hier offenbar, ja, mit einem Vorbehalt, so ist, dass dieses Unternehmen auch eine Netto-Liquidität hat in nicht ganz unbedeutender Größenordnung, nämlich von ungefähr einem Drittel der Marktkapitalisierung. Wo man auch mal sagen kann, das ist ja durchaus etwas, was man für Aktienrückkäufe zumindest partiell verwenden könnte. Ich finde es ja auch gar nicht schlimm, wenn ein Unternehmen einfach mal eine gewisse Cash-Position hat, dann trotzdem auch noch Gewinne macht, ist ja nicht schlimm. Vielleicht ergeben sich ja auch in dem Umfeld für die Börse Warschau mal irgendwelche Möglichkeiten. Natürlich ist das Unternehmen ganz grundsätzlich auch ein Übernahmekandidat, aber beim Thema Übernahmekandidat und auch beim Thema des Aktienrückkaufsprogramms, da kommt eben auch noch etwas rein, was eben hier auch wichtig ist und was zu beachten ist. Und das ist die Gesellschaftsstruktur, die man hier hat.
Ja, der Staat hat nicht die Kapitalmehrheit, aber durch eine eigene Aktienklasse hat er 51% der Stimmrechte. Das heißt, ohne die polnische Regierung läuft hier gar nichts. Keine Übernahme, kein Aktienrückkauf, keine Dividendenzahlung. Vielleicht will man auch mal ein bisschen mehr Dividende. Ist ja eine ganz ordentliche Rendite, die da draufsteht. Und was die Besetzung des Chefpostens angeht, regiert der Staat natürlich auch durch.
Genau, da gab es ja jetzt einen Regierungswechsel in Polen und der alte CEO Marek Dietl, der ist entlassen worden. Und Tomasz Barszilowski, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, wurde zum neuen CEO ernannt. Und da sind wir jetzt in der Situation.
Das ist immer so ein Problem, wenn bei solchen staatlich dominierten Gesellschaften diese Managementposten so ein politischer Büttel werden. Also ich meine, das geht ja hier in Polen noch. Ja, das war vielleicht eine Koinzidenz, aber wenn ich mir das in Brasilien anschaue, wie viele Chefs Petrobras in den letzten 7 Jahren gehabt hat, weil ständig irgendwie wieder jemand gesucht wird, der dann gerade ins Konzept der Politik passt, das ist ein Risikofaktor, das sollte man erklären. Und ein anderer Risikofaktor bei der Börse Warschau ist auch die mangelnde Größe. Ja, also ich habe mal geschaut, was denn die polnischen Aktien in Summe so wert sind. Und MSCI gibt für den MSCI Poland Investable Market Index, also Large, Mid und Small Caps, insgesamt 86,7 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung aus. Und das ist etwas weniger als alleine die Allianz an der Börse wert ist. Es ist also ein ziemlich putziger Kapitalmarkt, nichtsdestotrotz ein interessanter. Es gibt spannende Werte im Gaming-Bereich. Es gibt mit Dino Polska beispielsweise eine tolle Wachstumsstory. Es gibt zwei interessante Wachstumsstories im Bereich der Autoteile in Polen. Da findet man schon was, auch dann noch günstig bewertet. Aber die langfristige Entwicklung polnischer Aktien ist halt jetzt auch nicht so großartig. Über 5 Jahre per Saldo kaum verändert und selbst der Stoxx Europe 600, der ja nun wahrlich kein Performance-Raketchen ist, hat 40% gemacht derweil.
Ja, also bei mir kam damals dazu, als mir diese Aktie über den Weg gelaufen ist, war es eben so, also ich habe aus meiner Schulzeit eine gewisse Affinität und auch Zuneigung in Richtung Polen. Das ist ein tolles Land, wir hatten einen sensationellen Schüleraustausch da. In der Saison, als der erste FC Kaiserslautern deutscher Meister geworden ist. Jetzt könnt ihr mal nachgucken. Und zwar das erste Mal deutscher Meister geworden in der Bundesliga. Also nicht dieser Sensationstitel mit dem Aufstieg von Otto Rehhagel. Das war in der Tat etwas, was eine Grundsympathie.
Ja,
ey, unfassbar, unfassbar. Und ansonsten ist es eben einfach, es ist ein Handelsplatz, es ist eine sehr günstige Bewertung. Die ganzen Argumente, die ich vorhin genannt habe, die sind eben einfach da. Es ist eine ordentliche Dividendenpolitik da. Das ändert sich ganz offensichtlich auch nicht unter dem neuen Vorstandsvorsitzenden. Denn jetzt kam gerade der Gewinnverwendungsvorschlag fürs Jahr 2023 raus. Und bei dem erhöht man dann eben die Dividende auch um ein kleines Stück, dann ungefähr auf 70 Cent, auf 3 polnische Zloty. So sieht's eben aus. Es wird ein Großteil ausgeschüttet. Also da merkt man auch, der Staat will dann schon dafür sorgen, dass Geld bei ihm ankommt. 80% des Gewinns werden offensichtlich ausgeschüttet. Und für mich ist eben einfach der Punkt, in dem Moment, wo ich dann auch noch sehe, dass Netto-Liquidität da ist, also dass so ein Unternehmen im Grunde genommen dann ja auch in der Lage ist, relativ problemlos 20-25% seiner Marktkapitalisierung selber zurückzukaufen, hat man natürlich auch nochmal wirklich extremes Potenzial beim Gewinn pro Aktie, was sich dann ergibt. Und bei dem Vergleich übrigens, bei dem Vergleich muss ich dann auch nochmal sagen, das klingt natürlich immer dann ganz putzig, wenn man sagen kann, die Allianz ist größer als der polnische Aktienmarkt. Ich glaube, ein Unternehmen mit A, wahrscheinlich sind es inzwischen sogar mehrere Unternehmen mit A, sind auch größer als der deutsche Aktienmarkt. Also von daher, die Vergleiche können wir dann in verschiedene Richtungen machen. Ich räume allerdings ein, dass eine Apple und eine Alphabet einen Tick größer sind, auch von der Marktkapitalisierung, als es natürlich die Allianz ist und damit entsprechendes Schwungmaße bereitsteht. Aber so ist es eben. Die haben da ein bisschen was aufzuholen gehabt. Haben auch eine andere Zeit gehabt. Damals ist in den Teil, der auch von Russland eben ausgeplündert wurde, nicht so das Geld investiert worden wie in anderen Teilen Europas, insbesondere in Ostdeutschland. Naja, und da leiden sie eben noch so ein bisschen drunter, auch am Kapitalmarkt. Ansonsten ist es ein tolles Land mit sensationell freundlichen Menschen und einer sehr günstig bewerteten Börse, die ich mal auf den Prüfstand stellen wollte. Jetzt habe ich sie dahingestellt und habe bei der Vorbereitung auch festgestellt, dass ich mich damit pudelwohl fühle. Und wenn ich mich pudelwohl fühle, brauche ich so ein Ding auch nicht zu verkaufen. Und beim Thema Deutsche Börse AG, da wird es sicherlich auch für uns mal wieder relevant, wenn wir den Blick im Scalable Depot einfach mal eine Stufe weiter nach unten fallen lassen. Denn wir haben ja heute ein Depot-Update, 5.6.24 besprochen, sind jetzt alles durchgegangen. Eine CVS ist eben nicht mehr mit dabei, weil sie verkauft ist. Und eine Intel haben wir besprochen, eine Hugo Boss haben wir besprochen, die Discount-Zertifikate haben wir besprochen, auch die Warschauer Stock Exchange haben wir besprochen. Und wir haben auch ganz kurz über die Allianz besprochen. Das bringt uns quasi schon zu einem nächsten Ordner, den wir im Scalable Depot haben und der von der Performance her deutlich erfreulicher auch aussieht als das, was wir heute besprochen haben, nämlich die Echtgeld TV DAX Investments. Da sind es immerhin 16.000 Euro, die da so investiert sind und die sich mittlerweile zu einem 24-prozentigen Plus entwickelt haben. Und natürlich werden wir auch in diesem Jahr wieder eine DAX-Sendung machen. Jetzt nicht ganz, ganz schnell, weil da können wir ruhig noch ein paar Monate ins Land gehen lassen. Aber dann werden wir auch darüber wieder sprechen. Dann streifen wir auch mal die Allianz. Dann sprechen wir garantiert über die Münchner Rück. Und auch über ein paar andere Gesellschaften. Und natürlich ist dann auch die Deutsche Börse AG mit dabei, die eben auf einem anderen Multiple und aus meiner persönlichen Sicht ja immer noch auch mit ein paar anderen Risiken behaftet ist. Dazu dann ein anderes Mal mehr. Und das war's dann eben für heute bei unserem Blick ins Echtgeld TV Depot. Wir hatten vor der Sendung die Encarvis verkauft, wir haben in der Sendung die CVS verkauft, wir haben die Intel gehalten und wir wünschen euch in erster Linie, dass ihr gesund bleibt, dass ihr an den Stellen, wo es euch interessiert, gesund investiert bleibt. Natürlich auch unter dieser Sendung das ein oder andere kommentiert. Gerne zu Intel, gerne zu anderen Unternehmen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss aus Berlin.